Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende wieder die Übersetzung das jüdische Neue Testament von David H. Stern. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Abvers 1. Dort heißt es: Denn Brüder und Schwestern, ich will nicht, dass euch die Bedeutung dessen, was euren Vätern geschah, entgeht. Sie alle wurden von der Wolkensäule geführt und sie alle gingen durch das Meer. Und in Verbindung mit der Wolke und dem Meer tauchten sie sich alle in Mosche ein. Mose ein. Außerdem aßen sie alle die gleichen Speise vom Geist und sie tranken den gleichen Trank vom Geist. Denn sie tranken aus einem vom Geist gesandten Felsen, der ihnen folgte. Und dieser Felsen war der Messias. Ja, der Messias, Jesus Christus, war mit dem jüdischen Volk schon unterwegs, als sie aus Ägypten ja auszogen, durch das Meer gingen, durch die Wüste gingen und er war ja das Wasser des Lebens. Er war der Felsen damals und ist es heute noch. Er ist unverrückbar. Er ist ja felsenfest für uns. Seine Liebe ist felsenfest. Gott hat sie geführt durch die Wolkensäule. Und er hat sie geschützt. Er war bei ihnen. Und er hat Mose ja beauftragt, sie zu führen. Mose war der leibhaftig der Mensch. Und Gott, der Vater, er war in der Wolken, in den Wolken, und Jesus war der Felsen. Sie waren nicht alleine. Und sie tranken den gleichen Trank vom Geist. Weiter heißt es: Doch mit der Mehrheit von ihnen war Gott nicht zufrieden. Deshalb wurden ihre Leiber in der Wüste verstreut. Nun geschahen diese Dinge als zeichenhafte historische Ereignisse, die uns warnen sollen, unsere Herzen nicht an böse Dinge zu verlieren, wie jene es taten. Seid keine Götzendiener, wie es manche von ihnen waren. Wie die Tora sagt, die Tora, das sind die Weisungen, die Lehre, das Gesetz, die fünf Bücher Mose. Wie die Tora sagt, Doppelpunkt, die Menschen setzen sich zu essen und zu trinken und dann erhoben, setzten sich zu essen und zu trinken, dann erhoben sie sich, sich Orgien hinzugeben. Ich wiederhole, die Menschen setzten sich zu essen und zu trinken, dann erhoben sie sich, sich Orgien hinzugeben. Und lasst uns nicht an Unzucht teilhaben, wie es manche von ihnen taten, mit dem Ergebnis, dass 23.000 an einem einzigen Tag starben. Und lasst uns nicht den Messias auf die Probe stellen, wie es manche von ihnen taten und durch Schlangen umkamen. Ja, die Menschen Sie haben sich den guten Liebesgeboten Gottes entfernt. Sie haben sich Orgien hingegeben. Sie haben Unzucht betrieben. Und das Ergebnis war ja der Tod. An einem Tag 23.000 starben da. Und ja, sie haben den Messias Jesus Christus auf die Probe gestellt und viele wurden durch Schlangen umgebracht. Viele haben gemurrt in der Wüste, so heißt es weiter, und murrt nicht, wie es manche von ihnen taten, durch den Engel und durch den Engel der Vernichtung umkamen. Diese Dinge stießen ihnen zu als zeichenhafte historische Ereignisse und sie wurden niedergeschrieben als Warnung für uns, die wir in der Acharit Hayamin leben. Acharit Hayamin bedeutet das Ende der Tage, die letzten Zeichen. Ja, wahrhaftig, wir leben im Ende der Tage. Und die letzten Zeichen, ja, sie werden uns gezeigt, so wie es in der Offenbarung beschrieben steht. Und die Warnungen, ja, in der Vergangenheit, die das Volk Gottes in der Wüste durchlebt hat, sie sind uns ein Zeichen, eine Warnung, dass wir Gott treu sind, dass wir uns keinen Götzen hingeben, also fremden Göttern, irgendwelchen Dingen. Das kann auch ein Auto sein, das kann Geld sein, es kann, ja, sexuelle Unreinheit sein, Unzucht sein, es können Drogen sein, Alkohol. Ja, wenn wir uns hingeben, uns benebeln und uns nicht mehr auf Gott konzentrieren wollen oder können durch all die Substanzen. In Vers 12 heißt es, deshalb möge jeder, der denkt, er stehe, sich hüten, dass er nicht falle. Ihr wurdet nicht versucht über das hinaus, was Menschen normalerweise erfahren. Und man darf Gott vertrauen, dass er nicht zulässt, dass ihr versucht werdet über das hinaus, was ihr ertragen könnt. Ich wiederhole, Vers 13, ihr wurdet nicht versucht über das hinaus, was Menschen normalerweise erfahren, und man darf Gott vertrauen, dass er nicht zulässt, dass ihr versucht werdet über das hinaus, was ihr ertragen könnt. Und hier nochmal ganz klar dargestellt, klargestellt, Gott versucht uns nicht. Wir werden versucht, aber nicht von Gott. Gott lässt die Versuchung zu, die der Teufel uns entgegenbringt. Er, alleine er möchte, dass wir von Gott ablassen, dass wir uns Orgien hingeben, dass wir uns unzüchtig verhalten, dass wir uns Substanzen in uns einführen, die uns benebeln, die uns von Gott wegbringen. Alleine er. Aber Gott lässt uns nicht über unsere Maße hinaus, ja, versucht. Er lässt nicht zu, dass wir versucht werden, so heißt es, über unsere Maße hinaus. Über das hinaus, was wir ertragen können. Gott weiß ganz genau, was wir ertragen können. Gott kennt unsere Grenzen noch besser wie wir selbst. Und er weiß, ja, was gut für uns ist und welche Versuchung für uns ja noch auszuhalten ist und welcher Versuchung wir noch widerstehen können. Es geht auch darum, dass wir widerstehen, dass wir die Waffenrüstung Gottes, über die wir schon oft nachgedacht haben, hier richtig einsetzen und gegen die Angriffe des Teufels widerstehen, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, dass wir bewusst gegen die Anfechtungen, die Kämpfe des Teufels mit der Waffenrüstung Gottes angehen, dass wir aktiv uns ja für Gott mit seiner Kraft ja bewegen. Weiter heißt es, im Gegenteil, mit der Versuchung wird er auch den Weg aus der Versuchung weisen, damit ihr fähig sein werdet, auszuharren. Ich wiederhole, im Gegenteil, mit der Versuchung wird er auch den Weg aus der Versuchung weisen, damit ihr fähig sein werdet, auszuharren. Ja, Gott hat einen Weg herausgewiesen, heraus damals aus Ägypten. Er hat Mose ja den Auftrag gegeben, das Volk herauszuführen. Und viele sind ihm gefolgt und viele haben ausgeharrt und viele haben sich der Versuchung nicht hingegeben. Viele sind Gott treu geblieben. Einige jedoch auch nicht. Einige sind Gott untreu geworden, haben den Messias ja versucht bzw. enttäuscht und waren nicht treu. Und Untreue ist Sünde und Sünde gebiert den Tod, damals wie heute. Wenn wir uns untreu sind, den Menschen gegenüber, dann tötet das die Beziehung. Wenn wir nicht dranbleiben an der Freundschaft, an der Ehe, dann tötet das die Beziehung. Wir müssen uns Tag für Tag für den Freund, für die Partnerin, für den Partner entscheiden. Und wir dürfen uns Tag für Tag für Gott entscheiden, weil er hat sich bereits für uns entschieden. Er ist treu. Und auch wenn wir untreu sind, dann ist seine Treue viel größer. Seine Liebe überdeckt alles. Es geht um unsere Einsicht, darum, dass wir Buße tun, dass wir zu ihm, dem Vater, zurückkehren, dass wir uns eingestehen, dass wir weggelaufen sind, dass wir uns hingegeben haben der Versuchung, der Unzucht, der Untreue und dass wir Gott ja den Rücken zugekehrt haben. Wenn wir uns das eingestehen und umkehren zu Gott und ihn um Vergebung bitten, dann wird er uns gerne vergeben. Dann hat Jesus für uns schon am Kreuz Buße und Sühne, nicht Buße, sondern Sühne getan. Er hat unsere Schuld am Kreuz schon gesühnt. Unsere Schuld wird durch sein Blut reingewaschen, wenn wir dies in Anspruch nehmen. Und er zeigt uns einen Weg heraus, heraus aus der Versuchung, nicht von ihm, sondern der Versuchung des Teufels. Er hat auch Hiob einen Weg herausgewiesen. Hiob wurde versucht. Der Teufel hat Hiob versucht. Die Freunde Hiobs waren erst an seiner Seite, aber dann haben sie über ihn gespottet, haben ihn ja ebenfalls
Dafür
Schlecht.
musst du den Flugmodus deaktivieren oder
Hoppala,
eine
hoppala,
Verbindung.
hoppala, hoppala, sorry. Haben ihn ebenfalls schlecht behandelt und wurden dafür von Gott gerügt, dass sie Hiob schlecht behandelt haben, ihn verspottet haben. Weiter heißt es in Vers 14: Deshalb, meine lieben Freunde, flieht den Götzendienst. Ja, flieht heraus aus dem, was Gott ersetzen möchte. Ein Götze ist in Gänsefüßchen ein Ersatz Gottes, eine Vergötzung von etwas, von jemand anstelle von Gott. Und daraus sollen wir fliehen, egal was es bei dir ist, ob es ein lebloser Gegenstand ist, ob es ein Mensch ist, den du vergötterst, den du vergötzt und wo du erkennst, dass diese Götze die Stelle Gottes übernommen hat, ja, die lächerliche Stelle, denn Gott kann man nicht ersetzen. Gott ist unersetzbar. Es ist zwar manchmal leicht, etwas Sichtbares anzubeten, zu vergötzen, aber es wird vergehen. Es ist vergänglich. Alles, was wir anstelle Gottes als Götzen haben, es wird vergehen, früher oder später. Dann lasst uns lieber heute all die Götzen loslassen und uns auf Gott konzentrieren, der Unvergängliche, der Ewige, der uns ein ewiges Leben schenken möchte. Weiter heißt es in Vers 15: Ich spreche zu euch als zu vernünftigen Menschen. Urteilt selbst, was ich sage. Der Kelch des Segens, über dem wir die Beracha machen, und Beracha bedeutet Segnung, über dem wir die Segnung machen, bedeutet er nicht Teilhabe am blutigen Opfertod, am blutigen Opfertod des Messias. Ja, der Kelch, das ist der Kelch, den wir am Abendmahl zu gedenken an den Messias, der für uns starb, zur Teilhabe in Gedanken hochhalten. Weiter heißt es, das Brot, also der Kelch, das ist das Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Und das Brot, das ist der Leib, den Jesus für uns zerrissen hat, der gebrochen wurde, das Brot, der Leib. Weiter heißt es, das Brot, das wir brechen, bedeutet es nicht Teilhabe am Leib des Messias. Denn es ist ein Leib, Brot und wir, die wir viele sind, bilden einen Leib, weil wir alle an dem einen Leib Brot teilhaben. Wir haben Teilhabe am Leib Jesu. Er wurde für uns gebrochen. Sein Leib wurde für uns gebrochen, damit wir durch ihn ewig leben können. Weiter heißt es in Vers 18: Seht auf das leibliche Israel. Haben wir nicht die, die essen, teil am Altar? Was sage ich also? Dass Speise, die Götzen geopfert wurde, irgendeine Bedeutung an sich haben? Dass Speise, die Götzen geopfert wurden, irgendeine Bedeutung an sich haben? Ja, Götzen sind bedeutungslos. Götzen sind tot, sie sind leblos oder sie sind ja dem Tod preisgegeben. Und wenn wir etwas Götzen opfern, so ist das bedeutungslos. Weiter heißt es, oder dass ein Götze Bedeutung an sich habe? Nein, sondern ich sage, dass Heiden die Dinge, die sie opfern, nicht Gott, sondern Dämonen opfern, und ich möchte nicht, dass ihr Teilhabe an Dämonen, teilhabt an Dämonen. Ja, wir dürfen uns entscheiden, wofür wir opfern, was wir geben, was wir hingeben, ob wir es Gott hingeben oder ob wir es Dämonen hingeben, dem Bösen hingeben. In Vers 21 heißt es, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn und den Kelch von Dämonen trinken. Ihr könnt nicht am Mahl des Herrn und am Mahl von Dämonen teilhaben. Oder versuchen wir, den Herrn eifersüchtig zu machen? Sind wir etwa stärker, als er ist? Dies tat das Volk in der Wüste. Sie taten diese Dinge, sie haben Götzen angebetet, sie haben den Herrn, ja, herausgefordert. Und das, ja, auf Kosten ihres Lebens. Sie wurden von Schlangen angegriffen. Sie haben den Schutz verloren, weil sie die Treue zu Gott aufgegeben haben. Weiter heißt es, sind wir etwa stärker als er ist? Alles ist erlaubt, sagt ihr. Mag sein, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, mag sein, aber nicht alles baut auf. Tja, schauen wir uns Schweinefleisch an. Für viele scheint es erlaubt zu sein. Viele haben es als Speise deklariert, aber es baut nicht auf. Es gibt Studien, die besagen, dass Schweinefleisch ja nicht gut ist, ungesund ist. Die Speisegebote Gottes, sie sind gut für uns. Und Christen, die sagen, dass Jesus all diese Gebote erfüllt hat, aufgehoben hat und sie nicht mehr befolgt werden müssen, sie ja dienen damit den Dämonen. Die wollen, dass wir ja diesen Unrat in uns aufnehmen und Speisen, die keine Speisen sind, in uns aufnehmen, uns schädigen und uns am Ende töten. Weiter heißt es in Vers 24, niemand sollte seinen eigenen Vorteil suchen, sondern stets den seines Nächsten. Esst, was immer auf dem Fleischmarkt verkauft wird, ohne Gewissensbisse. Ja, damit ist gemeint, die Speisen sind damit gemeint. Aber das, was keine Speise ist, das sollte nicht verkauft werden auf dem Fleischmarkt. Alles, was gut ist, sollen wir essen. Und alles, was Unrat ist, sollen wir nicht essen. Und das, was gut ist und das, was als Speise deklariert ist, dürfen wir ohne Gewissensbisse essen. Damit ist ja das Rindfleisch gemeint, der Fisch gemeint, das Geflügel gemeint. Alles, was uns Gott als Speise geschenkt hat. In Vers 26 heißt es, denn die Erde und alles, was darin ist, gehört dem Herrn. Wenn ein Ungläubiger euch zum Mahl einlädt und ihr gehen möchtet, esst, was immer euch vorgesetzt wird, ohne Gewissensbisse. Wenn aber jemand zu euch sagt, dieses Fleisch wurde als ein Opfer dargebracht, dann esst es nicht, aus Rücksicht auf den, der euch darauf hinweist, und um des Gewissens willen, damit meine ich aber nicht euer Gewissen, sondern das des anderen. Ja, wenn jemand ein trockener Alkoholiker ist, dann mache ich nicht in seiner Anwesenheit ein Saufgelage. Das mache ich so oder so nicht, aber es geht darum, dass es darum geht, ihn nicht zu verführen oder sein Gewissen nicht zu verletzen, ihn nicht zu beleidigen, ihn nicht zu bedrängen, indem ich ein Glas Bier trinke oder ein Glas Wein trinke. Es geht nicht, wie gesagt, um das Saufgelage. Oder wenn jemand auf Fleisch verzichtet, wenn sein Gewissen sagt, ihm sagt, nein, nicht, es ist nicht gut, Fleisch zu essen, dann esse ich gerne mit ihm das Vegetarische, was er mir gibt. Oder ich gehe dorthin, wo es eben kein Fleisch zu essen gibt, seines Gewissens zuliebe. Nicht meines Gewissens, sondern seines Gewissens zuliebe. Weiter heißt es, warum sollte meine Freiheit eingeschränkt werden durch das Gewissen eines anderen? Wenn ich mit Dankbarkeit teilnehme, warum soll ich für etwas kritisiert werden, für das ich persönlich Gott segne? Nun, was immer ihr tut, sei es Essen oder Trinken, also Essen, damit sind Speisen gemeint. Damit sind nicht Dinge gemeint, wie gesagt, die von Gott erst gar nicht als Speise deklariert sind. Zum Beispiel Schweinefleisch und alle anderen Tiere im Wasser ohne Schuppen und ohne Flossen. All das ohne Schuppen, ohne Flossen ist von Gott nicht als Speise deklariert. Krabben und Muscheln, das sind alles Dinge, die nicht für uns, für unseren Magen gedacht sind. Weiter heißt es, nun, was immer ihr tut, sei es Essen oder Trinken oder irgendwas anderes, tut alles so, dass es Gott verherrlicht. Ja, wie kann ich Gott verherrlichen, wenn ich mich Dingen hingebe, die er mir nicht als gut angezeigt hat? Ich kann Gott nur verherrlichen, indem ich Speisen esse, die er mir als Speise geschenkt hat. Wir essen doch auch keine Steine und danken Gott dafür. Und so ist es auch beim Schweinefleisch und bei allem anderen. Weiter heißt es, erregt bei niemanden Anstoß. Nicht bei Juden, nicht bei Heiden und nicht bei der messianischen Gemeinschaft Gottes. So wie ich versuche, in allem, was ich tue, jedem zu gefallen. Und damit ist nicht gemeint, zu gefallen, indem ich sündige. Damit ist gemeint, jedem zu gefallen, indem ich seinem Gewissen entsprechend ihn nicht verletze, indem ich ihn achte, ihn wertschätze, ihn respektiere, ihm so gefalle, nicht indem ich die Sünde tue, die er auch tut. Ich wiederhole den letzten Vers. So wie ich versuche, in allem, was ich tue, jedem zu gefallen und nicht auf meinen Vorteil sehe, sondern auf den, der vielen damit sie gerettet werden. Ja, auf den Vorteil der vielen, damit die viele gerettet werden. Ein Vorteil zur Rettung. Ein Vorteil nicht zur Anpassung an die Sünde, sondern ein Vorteil für die, die noch nicht mit Gott unterwegs sind, damit sie gerettet werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.